Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Wir befinden uns, was ja bei mir nicht überraschend ist, im Bereich der Endoskopie und machen heute einen Ausflug in die Geschichte. Herzlich willkommen, Professor Eckhard Frimberger. Mit Eckhard habe ich länger in München zusammengearbeitet, deswegen weiß ich, was er so macht. Und Eckhard Frimberger ist ein Erfinder von endoskopischen Devices und auch zum Teil zu einer Zeit, wo das da noch niemand davon geredet hat. Und ich würde gerne doch ein paar Bereiche gehen, Eckhard, die interessant sind, die einfach sind, die immer schon da sind. Aber beginnen wir mal mit die Zeit, wo du angefangen hast. Das war in München-Neuperlach. Der Chef war ein gewisser Professor Ottenjahn, berühmter Endoskopiker. Und eigentlich war damals ja die Therapie vieler Erkrankungen operativ. Das heißt, es war eine unheimliche Pionierzeit, oder?
Ja, also diese Klinik hat mich gerettet, weil ich war zuvor, es gab ja damals noch die Zeit des Medizinalassistenten, das war praktisch der Lehrling, der frisch von der Uni kam und praktisch nichts konnte. Und wenn ein Medizinalassistent, wie ich damals, ins Zimmer reingekommen ist mit 6 Betten zum Blutabnehmen, dann sind die Leute alle sozusagen unter der Bettdecke verschwunden, weil da die ersten probatorischen Venenpunktionen gemacht wurden. Bevor ich bei der letzten Stelle in der Poliklinik der Universität München in der Pettenkofer Straße gelandet bin. Und da war ich in der Diabetesambulanz. Und ich war damals praktisch ich bin 1,83 groß, so in der 72 Kilogramm Klasse, wusste über Diabetes theoretisch wahrscheinlich relativ viel, habe aber dann noch nachgesetzt und mich nochmal gründlich belesen und kam dann in diese Ambulanz rein und da waren nur Diabetiker drin und ich glaube, das waren die schlimmsten von München. Die waren alle ungeheuer übergewichtig und ich habe ja schon vorher mir vorgenommen, ich fange jetzt an, mich zu ernähren wie ein Diabetiker bei 72 Kilo und jetzt kamen die daher. Und dann habe ich zum Beispiel die gefragt, damals hat man in Broteinheiten gerechnet, wie viel Broteinheiten haben die, essen sie? Und dann konnte die Antwort zum Beispiel sein, ja, ich esse kein Brot, ich esse lieber Kuchen. Und dann hat mich eigentlich, auf Deutsch gesagt, der Schlag getroffen und ich habe mir vorgenommen, mich mit jedem hinzusetzen und genau zu besprechen, wie das ist. Das waren immer Gespräche von einer viertelhalben Stunde. In der Zeit bin ich zweimal in der Ambulanz kollabiert, weil ich meine Diabetikerkost schlecht vertragen habe.
Und die Ambulanz ist zusammengebrochen wegen Warteschlangen, oder?
Nein, die nicht. Das hat sich dann, ich war ja nicht der Einzige. Ich war der Jüngste. Ich habe ja noch jemanden gebraucht zur Aufsicht. Und da hatte ich einen super guten Kollegen, der also wirklich ein fantastischer Mensch war.
Und das hat dich beeinflusst, dass du gesagt hast, das
Nein,
ist doch
und
nichts.
Nein, mich hat beeinflusst, dass ich mich mit jedem hingesetzt habe. Und die Antwort am Ende war dann immer, also Herr Doktor, so hat's mir noch nie jemand erklärt, wenn ich das gewusst hätte. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir so, wenn Sie das nächste Mal kommen, haben Sie 1 Kilo weniger und das haben wir uns sozusagen in die Hand versprochen. Und nachdem ich da ein halbes Jahr, glaube ich, war, hat nicht einer 1 Gramm abgenommen. Und ich habe mir gedacht, wie ich raus bin, wenn der nächste Doktor kommt, dann geht es wieder los und dann sagen die, mir hat überhaupt noch nie jemand was erklärt. Und dann habe ich mir gedacht, na, also das kann ich jetzt nicht machen den Rest meines Lebens und vieles andere auch nicht, weil man als Internist nicht so sehr viel bewegen kann.
Wobei die Adipositas ja jetzt auch interventionell behandelt wird.
Also ja gut, also da habe ich ja auch meine Erfahrung gemacht. Ich habe den Magenballon entwickelt, der dann praktisch Standard wurde und der hat sich ja bei mir einmal im Dünndarm festgesetzt und da bin ich in einen Zustand gekommen. Mir wollte damals einer, der ist im Dünndarm stecken geblieben. Dann bin ja in einer endoskopischen Klinik gewesen. Dann bin ich dahin, hatte also krampfartige Bauchschmerzen. Da habe ich schon mehrere von diesen Erlebnissen gehabt. Aber bis dato sind die Ballone immer abgegangen, weil ich erst mit Luftfüllung alle an mir selbst ausprobiert haben lassen. Und die wurden luftgefüllt und dann habe ich schon gewusst, wenn ich in der Früh um 5 Uhr vielleicht kolikartige Bauchschmerzen kriege, dann war wieder einer von den Ballonen unterwegs. Und der ist aber dann immer nach einiger Zeit dann auf natürlichem Weg abgegangen.
Das heißt, Selbstversuche wie bei Helicobacter. Ich glaube, wir wollen nicht vom Weg abkommen. Ja. Ich bin ein bisschen schuld mit der Adipositas und interventionell. Also dir war praktisch das Behandeln internistische Erkrankungen, wo die Patienten nicht mitmachen, warst du leid.
Ja.
Und bist dann in eine Klinik gekommen, die damals eine der Kliniken war, wo endoskopisch viel.
Der Ottmann hatte einen guten Ruf, der kam ja aus Erlangen, ist dann über die Umweg DKD in Wiesbaden, die Deutsche Klinik für Diagnostik, nach München gekommen und da hat es geheißen, das ist ein guter. Und dann habe ich mir gedacht, in Erinnerung an die Diabetiker, da ich bin eigentlich ein Handwerker, da schaue ich jetzt mal, dass ich eine Stelle kriege. Dann rufe ich da an und dann habe ich den leitenden Oberarzt, den in Deutschland ja sehr bekannt gewordenen Dr. Strauch, der dann später in die Praxis gegangen ist. Und der hat sich ja auch in vielen Bereichen der Medizin beschäftigt, also in unserem Bereich. Und der war dann am Telefon und dann hat er gesagt, ja, er muss mir jetzt sagen, ich kann mich schon gerne bewerben, aber da liegen bereits 47 auf dem Stapel. Dann habe ich mir gedacht, ohne den Ottmann zu kennen, ja, 47, also mit einer normalen Bewerbung brauche ich mich jetzt da nicht vorzustellen. Dann habe ich, ohne dass ich den Charakter oder die Eigenheiten von Ottmann wusste, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt ein ganz kurzes Schreiben, meinen beruflichen Werdegang vielleicht in 8 Zeilen oder so, und davor schalte ich ein Gedicht. Und dann habe ich ein Gedicht gemacht, das hieß, es heißt, dass man bei Ottmann was über den Magen lernen kann, doch nicht nur Gas, auch Leber, Galle, Pankreas und die Erkrankung der Gedärme scheint, dass man gut bei ihm erlerne. Aus diesem Grunde möchte ich es wagen, um eine Stelle anzufragen. Sehr geehrter Herr Professor, ging es noch heuer umso besser. Ich hatte dann praktisch die nächste freie Stelle an dem 47er Stapel vorbei und die Chefsekretärin hat mir später erzählt, dass der mit diesem Gedicht durch die ganze Abteilung gegangen ist und dann bin ich natürlich mit einem bestimmten gewissen guten Image da schon mal angetreten, war dann der Jüngste in der Abteilung und wurde in die Rektoskopieabteilung versetzt.
Also, liebe jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt wissen Sie, wie man sich erfolgreich bewirbt. Es ist ja heutzutage auch nicht mehr so schwierig, weil in der Regel nicht 47 Bewerbungen, sondern eine, wenn überhaupt, ja, je nachdem, da liegen. Also du hast da angefangen und vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was so dein Schlüsselerlebnis war. Das kenne ich ja aus früheren Erzählungen. Du bist relativ früh, also von der Rektoskopie, dann warst du bei der Endoskopie zumindest mit dabei, durftest noch nichts machen und dann gab es mal ein Problem. Eine Patientin hatte einen Löffel verschluckt und das war sozusagen der Beginn deiner innovativen Karriere.
Also die Abteilung war streng getrennt zwischen denen, die starre Endoskopie vertreten haben, das waren die rigiden Endoskopiker, da habe ich dazu gehört. Ich war praktisch der Verwalter des 30 cm starren, 3 cm dicken Rektoskoprohres und man war gehalten, das möglichst weit bis zur linken Flexur hochzuschieben.
Oh Gott.
Das geht aber, sagen wir mal, bei den meisten eigentlich nicht, weil da leider der rektosigmoidale Übergang ist. Und der tut ziemlich weh. Und also sich gegen diese Beschwernisse der Patienten dann da mit seinem Rohr durchzusetzen und das ganz reinzuschieben, das habe ich eigentlich fertig gebracht. Ich bin mehr in dem unteren Bereich geblieben. Ab und zu ging es weiter nach oben. Und das war nicht sehr beliebt. Ich habe es dir gerade schon erzählt gehabt, war dann bekannt als der mit der starren Röhre da. Und dann saßen dann immer jeden Morgen aufgereiht mehrere Patienten draußen auf dem Stühlchen vor dieser Kammer. Und die haben dann getuschelt, wenn sie mich gesehen haben und haben wahrscheinlich gesagt, das ist der. Und dann kam mir ein Glücksfall dazwischen. Es wurde eine Patientin angekündigt, die einen Joghurtlöffel verschluckt hatte. Die große Schwabinger, das war praktisch die zweite große Endoskopieabteilung in München, die hatten sich schon stundenlang an der versucht. Das war eine junge Frau von etwas über 20, schlank. Und die wollte sich auf keinen Fall wegen des Löffels, der 23 cm lang war, operieren lassen. Und die Schwabinger haben den nicht rausgekriegt. Und unsere Leute da im Neuperlacher Krankenhaus, das damals die modernste Klinik in Deutschland war, die haben natürlich gesagt, ja, also die Schwabinger, die haben das jetzt nicht rausgekriegt, jetzt legt es ja mal auf, dann machen wir das.
Haben wir gleich,
ja. Und dann, ich musste aber zwischendrin immer, ich hatte dann noch eine 32-Bettenstation an der Backe, allerdings mit dem Kollegen, aber wenn der im Urlaub war, dann musste ich die oft alleine machen, dann musste ich noch dann zwischendrin in die Endoskopie gehen. Also meine zeitlichen Möglichkeiten waren begrenzt, jetzt durch den Türspalt da in die Flexo-Abteilung zu schauen, was da jetzt mit dem Löffel vorwärts geht. Es war dann so, ich erinnere mich jetzt nicht mehr so im Detail dran, jedes Mal, wenn ich reingekommen bin oder durchgeguckt habe durch den Spalt, dann habe ich wieder einen anderen gesehen, die waren dann zunehmend schweißüberströmt und auf den Ablagen haben sich die kaputtgegangenen Instrumente bis hin zu den Endoskopen da gehäuft. Dann haben sie einen verzweifelten Versuch gemacht. Nach Stunden ist einer auf die Idee gekommen. Das Problem war, der Löffel war ziemlich lang. Der ist mit seiner Schaufel oben im Fundus gelegen. Da kommt man ja endoskopisch ganz schlecht hin in der Retroflexion. Also man kommt eigentlich nie auf die gleiche Höhe von der Spitze der Schaufel, um den da anzupacken. Die Möglichkeit war eigentlich nur über den Stiel unten, der schon im Antrum teilweise aus Platzgründen da ziemlich fest, ist nicht gerade durchgebohrt, aber es war schon nicht so leicht, da die Schlinge drüber zu kriegen. Aber das war natürlich nicht das Problem. Aber wenn man die Schlinge hatte und den dann mit dem Stiel voran rausziehen wollte, dann hat er sich so quer in den Magen eingespreizt, da war einfach nicht genügend Dehnfähigkeit da. Und dann haben die das aufgegeben. Dann ist einer auf die Idee gekommen, wir probieren das jetzt mit dem zweiten Endoskop. Und das war ganz interessant, der Versuch, das mal zu sehen, dass man einem gleich zwei Endoskope reinstecken kann.
Nach Sedierung will ich gar nicht fragen.
Doch, Sedierung hat man, also Sedierung, aber das war nicht die Propofol, Phase haben wir ja gemeinsam durchlitten vorher. Also wir hatten damals Valium und Dolantin. Das wurde von den Anästhesisten dann gerade noch geduldet. Das war die Basismedikation und dann musste man also bei dieser Fall mit dem Löffel, musste man dann nach einiger Zeit dann mal eine Pause machen, damit die sich wiederholen konnte. Und immer wenn die aufgewacht ist, hat sie gesagt, sie lässt sich nicht operieren. Und dann, das hat der Endoskopiker, also innen gab es damals gar keine. Das hat denen natürlich missfallen, weil sie wären wahrscheinlich ganz froh gewesen, wenn die jetzt mal zu den Chirurgen gegangen wäre. Das ging aber nicht. Und irgendwann, ich glaube, die hat bei uns nochmal ungefähr 5 Stunden lang ist die, nicht am Stück, aber mit diesen Unterbrechungen und immer wieder gesagt, keine Operation. Dann hat man gesagt, am Abend, als man erschöpft war und alle das probiert hatten, die noch eine Idee hatten, da haben wir gesagt, jetzt machen wir morgen weiter. Und mir war eigentlich klar, ich konnte gar keine flexiblen Endoskope benutzen, aber mir war klar, dass das morgen auch nicht anders geht. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie es genau war. Ich habe mir auf jeden Fall, auch den zeitlichen Ablauf war das, ist mir nicht mehr, das hat sich über 1 oder 2 Tage dann, also über den nächsten Tag und vielleicht nochmal einen Tag. Aber ich habe mir dann was ausgedacht. Ich habe aus einer Sicherheitsnadel einen Greifer gemacht. Und zwar habe ich die Sicherheitsnadel quer durchgezwickt mit einer. Ich habe eine feinmechanische Werkstatt damals schon gehabt, eine beginnende. Da habe ich das quer durchgezwickt, habe dann die durchgezwickten Enden nach innen einwärts gebogen, etwas angeschliffen und habe mir gedacht, das nehme ich jetzt als Greifer. Und dann war natürlich klar, ich weiß nicht, ob ich das Konzept von Anfang an hatte, dass man die natürlich nicht durch den Instrumentierkanal schieben kann. Die war ja riesig, das war ja praktisch eine Art Baggerschaufel im Vergleich zu diesen winzigen Fasszänkchen, die wir da sonst so haben. Ich habe dann eine Aufsatzkappe gemacht, also praktisch eine kleine Hülse aus Plastik, aus rotem Plastik, die sehe ich heute noch vor mir. Wir haben das dann auch publiziert, die wurde mit einer Drehbank gemacht, die wurde auf das Endoskop vorne drauf gesteckt. Und dann habe ich eine Koloskopie-Polypenschlinge, und zwar eine Monophile von hinten durch das Endoskop durchgesteckt, dann kam die aus der Hülse raus, dann habe ich die so an diesem Greifer da festgemacht, dass ich zwischen die Feder da war ja eine Feder und da war ein Luftspalt dazwischen, da konnte man die Schlinge einziehen, sodass die in der Öse hinten von dem Greifer war und wenn man hinten angezogen hat, dann ist diese riesige Kralle da wurde zusammengedrückt durch diese Hülse und verschwand da drin, war dann atraumatisch und wenn man hinten wieder geschoben hat, dann kam die da raus. Das war dann praktisch immer das Ritual, der Chef, eine Ethikkommission gab es ja damals nicht, der Chef war die Ethik und was ich für eine besonders gute Kombination halte heute noch, weil der kennt seine Leute, die wissen, der weiß, sind es Hasardeure oder nicht und ich habe mich mit meinem starren Rohr offenbar ganz passabel aufgeführt, keine Zwischenfälle produziert, also er hat ein gewisses Vertrauen und hat gesehen, dass die anderen nicht weitergekommen sind. Dann der beste Endoskopbürger aller Zeiten, den ich je gesehen habe, war einer, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, weil ich gar nicht weiß, ob das jetzt in seinem postmodalen Interesse ist. Der war ein super Endoskopiker und wenn der neben mir gestanden ist, dann war schon eine gewisse Ruhe da und ich durfte nur meinen Greifer bedienen. Im ersten Anlauf ist es schief gegangen, weil ich noch etwas Zusätzliches da appliziert hatte, was aber sich als hinderlich erwiesen hat, aber keine Komplikation gemacht hat. Da ging das dann nicht. Da musste ich also zum Ordnern hingehen und sagen, es ist leider nicht gegangen. Und das muss ich sagen, das finde ich unglaublich. Das wäre das Ende der Prozedur gewesen, wenn der Jüngste mit seinem starren Rohr da plötzlich in der flexiblen Abteilung da solche Sachen macht, die dann hinterher nicht funktionieren. Also das wäre wahrscheinlich weltweit das Ende der Sache gewesen. Nicht so bei dem Ottenjan. Der war einfach ein besonderer Typ, wie ich ihn nie wieder getroffen habe. Und der hat dann gesagt, ja, ich habe ihm meine neue Idee erzählt und dann hat er gesagt, ja, machen wir. Und dann muss ich sagen, war das Erlebnis, das war fantastisch. Wir sind mit dieser Hülse rein. Dann ist mir schon aufgefallen, ich hatte immer gedacht, dass der Kollege von mir mit diesem Hülseninstrument ganz schlechter durch den Hals kommt. Das ging aber einfacher als sonst.
Aber Hülseninstrument heißt, es vorne, also
ein Röhrchen.
Eine Aufsatzkappe.
Ein Röhrchen. Ja, was heute Aufsatzkappe ist. Ja, das Wort gab es aber damals nicht. Das hieß Hülse. Und als einer, der an der Drehbank arbeitet, der macht Hülsen und keine Aufsatzkappen. Ja. Und jetzt, also die wurde so gemacht, dass die gerade ganz eng auf das Endoskop draufpasste mit etwas Druck. Und dann, ja gut, also jetzt kam, der ist mit dem Endo, mit dieser Aufsatzkappe, die war vielleicht 15 mm lang, ohne Schwierigkeiten. Ich hab das ja gesehen und damals hatten wir ja kein Video, sondern da gab's einen Spion, das war ein Aufsatz, da konnte man da durchgucken und ich habe da durchgeguckt. Er war der Chef natürlich am flexiblen Endoskop und dann ist er da wie nix in den Magen runter. Die Schleimhaut hat sich da praktisch wie bei Moses das Meer da so auf die Seite geworfen und dann waren wir im Magen drin und dann war der Löffel da. Und dann haben wir an der Polypenschlinge die nach vorne geschoben, dann ging da plötzlich eine Art Baggerschaufel im Magen auf. Die war riesig. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Höhe wir uns an dem Löffel festgekrallt haben, beziehungsweise der da das Flexible. Also weiter als über die Schaufelmitte sind wir gar nicht rausgekommen wahrscheinlich. Wir haben uns da in die Seite reingekrallt. Die Kralle war ja angeschliffen. Und wir hatten praktisch in 3 Minuten oder 5 Minuten war der Löffel draußen. Als ich dann am nächsten Tag zu der Patientin hingehen wollte und schauen wollte, wie es ihr ging, war die schon nach Hause gegangen. Also die Operation war vermieden. Und von da aus wurde mir innovatorisch der rote Teppich in der Klinik aus. Ich kam sofort in die Koloskopieabteilung. Wie die Koloskopien damals stattgefunden haben. Ich weiß gar nicht, ob man das hier erzählen kann. Ist auch gar
lieber
keine
nicht.
Zeit mehr.
Lieber nicht. Also auch das, ich meine, ist natürlich schwierig, da sowas sich einfallen zu lassen, um weiterzukommen. Da muss man schon eine gewisse Innovationskraft haben.
Nee, mit der Kraft ist das gar nicht so. Also der Platon sagt ja, die Ideen schwirren irgendwo im Äther rum und fallen dann auf einen nieder. Ich habe mich jetzt bei dem Löffelfräulein schon irgendwie Gedanken. Aber ansonsten sind die eigentlich mir von meinem Gehirn, ich weiß ja, dass das Gehirn jetzt nicht jeden Tag, jede Nacht im Sinne von Freud seine missglückten Jugenderlebnisse abarbeitet, sondern das Gehirn ist damit beschäftigt, die Informationen des Tages zu verarbeiten. Und mir hat mein Gehirn freundlicherweise immer oft bei einer Bergtour oder am nächsten Tag, wenn ich aufgewacht bin, dann hat das Gehirn gesagt, so musst du es machen.
So ging es dann los. Meine Damen und Herren, wir können das jetzt natürlich nicht alles besprechen, was schade ist, aber wir haben in den Shownotes gewisse Filme über gewisse Erfindungen und Entwicklungen, die Eckhard Frimberger entwickelt hat. Aus dieser Kappe, und das ist einer der kurzen Filme, oder aus dieser Hülse hat sich ja auch ein kleines Paper Mitte der 70er über, was man jetzt Aufsatzkappe nennen würde. Das ist ja fast 20 Jahre bevor das dann veröffentlicht wurde aus Japan. Daraus hat sich die Ligatur entwickelt. Und es gibt noch weitere interessante Erfindungen, die Eckhard Frimberger gemacht hat. Zum Beispiel Metallstents für die Gallenwege und die Speiseröhre. Und auch in ganz anderen Gebieten war Eckhard unterwegs. Nämlich er hat versucht, eigentlich zu früh wahrscheinlich, die Laparoskopie oder den laparoskopischen Zugang für Therapie zu verwenden. Und deswegen, Eckhard, würde ich dich gerne so generell fragen. Man ist natürlich, wenn man das hört, denkt man, Mensch, das, was waren denn das für Zeiten und da konnte man noch alles machen. Wenn du jetzt jung bist und ein paar Ideen hast, dann ist es ja nicht ganz so einfach. Anstatt, dass wir aber jetzt alle Behinderungen aufzählen wollen, die jeder ja so ungefähr weiß, angefangen, dass dem Arbeitgeber die Idee gehört, bis zu den Firmen, die dann auch mal zuerst 10 Jahre überlegen oder nicht oder dies und jenes. Kennst du Wege oder was würdest du jemandem mitgeben, der so eine Idee hat?
Mit den Erfindungen ist es so, es ist nicht so, wie der Gorbatschow gesagt hat, dass der bestraft wird, der zu spät kommt, sondern bei den Erfindungen ist es so, dass derjenige bestraft wird, der zu früh kommt. Mhm. Und ich bin eigentlich immer zu früh gekommen mit dem Metallstent. Damals war der Kommentar der Frimberger, der spinnt, der Schlosser in der Speiseröhre rum. Also später wurde ich dann in der Abteilung ein ziemlich guter Endoskopiker. Also ich war in Deutschland auch relativ bekannt und beim Frimberger hat es immer geheißen, der ist endoskopieren kann der gut. Aber da gab es zwei Lager, die einen haben gesagt, der spinnt ein bisschen und die anderen haben gesagt, nee, das ist ganz klasse, der probiert mal wenigstens was. Und bei mir war es so, ich habe dann relativ zügig relativ viele Sachen entwickelt, den Metallstent, die erste mikroinvasive Operationstechnik und ich hatte ja immer eine sehr gute, sehr nette leitende Endoskopieschwester beim Otten Jan. Aber wenn die mich in der Früh gesehen hat, dass ich mit einer Plastiktüte ankomme, dann hieß das, dass ich wieder was habe, was am Patienten eingesetzt wird. Und sie musste das sterilisieren. Und ich habe natürlich immer das Endoskopieprogramm. Das war ja damals schon für die damaligen Verhältnisse sehr stattlich. Und die Zeit war immer klar, knapp. Und jetzt, wenn da einer mit einer Plastiktüte daherkommt und das alles erstmal in den Stereo reinkommt und das dann aufs Endoskop oder was auch immer draufkommt und den ganzen Betrieb aufhält, dann die war Fränkin, die hat dann gesagt, jetzt kommt der schon wieder mit seinem Zeug. Und das war sozusagen noch die erträglichste Angelegenheit. Aber ich will das jetzt der Reihe nach gar nicht aufzählen. Bei mir hat es ungefähr 10 bis 20 Jahre gedauert, bis das dann mal akzeptiert wurde oder bis es dann einer tatsächlich mal, ich meine, bei diesem Mammutgreifer habe ich mir gedacht, da, wir haben das ja publiziert, da kommt jetzt eine Firma, die sagt, wir wollen das bauen. So ist das aber nicht, das kommt überhaupt niemand.
Also wenn man das so hört, gibt es natürlich viele Hindernisse und letztlich muss man ja auch sagen, so eine Entwicklung, das ist ja auch in anderen Forschungsbereichen so, die gehört einfach auch nicht unbedingt in einen klinischen Alltag eingepresst. Dass man sagt, hier ist eine Endoskopie, die läuft durch, zack, zack, zack. Und wenn da einer kommt und was machen will, Ethik und so weiter, jetzt mal beiseite lassen, geht das gar nicht. Also eigentlich bräuchte es geschützte Bereiche für Endoskopiker, vielleicht Tierlabore, was auch immer, wo man Ideen ausprobieren könnte.
Also das ist aus meiner Sicht ganz schlecht, weil bei mir war es ja so, ich hatte ja von der Endoskopie überhaupt gar keine Ahnung. Aber wie ich dann später dann erstmal in der Rektoskopie, da gab es jetzt nicht so viel zu erfinden, aber wie ich dann in der flexiblen Abteilung unterwegs war und praktisch immer, wenn ich in die Klinik reingekommen bin, in die Endoskopie, dann habe ich gesehen, ohne dass ich jetzt nachdenken musste, was eigentlich alles zu verbessern ist. Und interessanterweise in der Phase, ich habe, glaube ich, beim Otten Jan 74 angefangen und bis zu den 80ern hatte ich schon den Metallstent für Gallengang, der wurde reingeschraubt, der andere war expandibel, das war ein völlig anderes Prinzip. Hatte die mikroinvasive Chirurgie, die hatte ich damals operative Laparoskopie genannt, entwickelt. Und der Ottenjan war also unglaublich, der hat das alles genehmigt und für den war das ja auch ein Risiko. Ich war ja der Angestellte, er war der Chef und da kann man sich gut vorstellen, was ich alles erlebt habe mit Innovationen, die schiefgegangen sind. Die werden von der Presse, also von einer bestimmten Art von Presse zerfetzt, die sind für ihr Leben ruiniert und das hat er alles auf sich genommen.
Na gut, es gibt natürlich, also wir wollen jetzt keinen Klagegesang anstimmen über bürokratische Beschränkungen. Es gibt natürlich bestimmte Sicherheitsinteressen, die auch im Sinne des Patienten sind. Das ist ja keine Frage. Aber was ich meine jetzt nicht, dass man sich die Inspiration nicht aus der Klinik holt. Aber es müsste irgendwo einen geschützten Raum geben, in dem man das vielleicht doch an einem Modell oder Tier mal ausprobieren kann.
Ja, das kann man ja heute.
Und genau. Und nicht von vornherein, was ich auch zusammen mit dir erlebt habe, es ist eine Idee, man geht irgendwo hin und dann beginnt die Firma mal einen Businessplan zu machen und gibt, bevor man irgendwie die Hand dran gelegt hat, gibt mal die ersten 250.000 Euro dafür an, dass Consulting-Firmen und so weiter sich überlegen, wie könnte das und wie der Markt. Also es müsste, glaube ich, was gehen, wo man das relativ früh testen kann, ob das eine Aussicht hat oder nicht. Und das hält vermutlich auch die Innovation im Gange.
Also es ist schwierig. Ich habe natürlich oft drüber nachgedacht. Das fängt mit der Ethikkommission an. Es ist schwierig. Ich habe meine ganzen Sachen, die ich entwickelt habe, auch später die ganzen Trainingsmodelle, nicht nur selbst ersonnen, sondern dann auch selbst in meiner Werkstatt gebaut. Und ich habe einen wirklich hohen Geldbetrag. Ich habe praktisch zweimal einen Antrag bei der DFG gestellt. Das war damals zu der ersten, das, was heute minimalinvasive Chirurgie genannt wird, damals operative Laparoskopie. Ich habe den Antrag gestellt, ob ich das gefördert kriege und nicht alles immer selber bezahlen muss. Die haben mich zweimal abgeschmettert. Da waren, soweit ich mich erinnere, auch Chirurgen in dem Gremium. Für die Chirurgen war ich mit dem Projekt natürlich sowieso schon ein rotes Tuch. Und ich habe mich daraufhin entschlossen, nie wieder in meinem Leben einen Antrag zu stellen. Und dann, ich habe ja wie gesagt eine feinmechanische Werkstatt gehabt und habe auch die Trainingsmodelle, die glaube ich nicht schlecht sind, auch selbst die meisten gemacht. Ein paar Details musste ich von Feinmechanikern machen lassen. Das hat mich alles mein Geld gekostet. Und ich habe mich aber entschlossen, auch bei dem Institut für Feinmechanik, das da die Technische Universität etabliert hat, mich bei denen nicht drum zu bewerben, dass die mir meine Prototypen machen, weil als ich gehört habe, bei mir war es so, ich bin, wenn ich eine Idee hatte, erstmal in meine Werkstatt gegangen und habe Prototypen ohne Zeichnung einfach mal gemacht mit der Drehbank und Fräse.
Das muss man natürlich können.
Ja, das muss man können. Ich habe aber meine Ausbildung praktisch mit Hilfe von Feinmechanikern. Wir hatten ja in dem Rechts der Isar, gab es ja zwei Feinmechaniker und wenn ich ein spezielles Problem habe, haben die mir freundlicherweise erklärt, wie das geht und ich habe bei denen auch zusehen können. Und das war so praktisch meine Ausbildung. Der Rest war Autodidakt. Mir ist meine Drehbank, die ungefähr 50 Kilo hat, mal bei der Aktion vor die Füße gesprungen vom Tisch und hat mich Gott sei Dank nicht getroffen, sonst wäre ich wahrscheinlich entweder einbeinig heute oder sonst irgendwie geschädigt. Also Learning by doing war das. Und ich wurde dann im Laufe der Zeit immer besser. Und irgendwann haben die zwei Feinmechaniker im Keller gesagt, jetzt dürfen wir eben nichts mehr sagen, sonst kommt dann nicht mehr. Und die waren ganz lustig. Und das war praktisch Learning by doing. Und ich habe tatsächlich das alles selber gemacht. Und dieses Institut, die haben natürlich völlig andere Möglichkeiten. Das, was ich an Ausrüstung hatte, da verschwendet ein richtiger Feinmechaniker überhaupt gar keinen Blick hin. Die haben ja natürlich ganz andere Apparate. Und ich habe dann aber gehört, also es ist der übliche Prozedur, man muss einen Antrag schreiben. Und ich habe ja später dann gesehen, dass die Leute, die irgendwelche Projekte wissenschaftlich machen, die haben ja entweder, wenn sie mit den DRGs fertig waren am Nachmittag, dann haben sie angefangen, Anträge zu schreiben. Und das ist eine praktisch lebensfüllende Beschäftigung.
Gut, aber auch das, Eckhard, zeigt wieder, das gehört eigentlich, solche Prozesse gehören professionalisiert und aus anderen Prozessen rausgelöst. Weil was macht einer dann? Irgendwann geht dir doch die Energie aus, wenn du dich den ganzen Tag mit was anderes beschäftigst und dann musst du schnell nochmal dahin.
Ja, aber das ist das Komische. Ich meine, ich bin ja jetzt schon sozusagen in dem, was man früher als Greisenalter bezeichnet hat. Ich weiß nicht, wie man das alles besser machen kann. Mich wundert das. Ich habe das ja alles neben meiner klinischen Tätigkeit gehabt. Und die Tätigkeit war so, zum Beispiel der Nachtdienst, bevor ich zum Ottenjan gekommen bin, das war in der Innenstadt Chirurgischen Klinik, da war ich auch eine Zeit lang. Und da waren die Nachtdienste am Wochenende so, man ist am Freitag in der Früh in die Klinik rein.
Und am Montagabend nach Hause.
Am Montagabend genau nach Hause gekommen. Und am nächsten Tag ging alles wieder ganz normal weiter. Und was da, man kann sich das ja vorstellen, das ist nicht weit vom Oktoberfest. Und ich war in der Zeit und was da für Leute nachts in die Klinik kommen. Und das alles habe ich aber nebenher noch gemacht. Ich habe von 4 Wochenenden mal eins vielleicht frei gehabt, weil man musste ja auch den Wochenendst Halbtagsdienst machen. Das war ja gar kein richtiger Dienst, sondern man musste am Samstag und am Sonntag in die Klinik rein. Kanülenlinie, Herr Doktor, jetzt hat er sich schon wieder seinen Zugang gezogen, jetzt können Sie ja machen.
So. Also wir fassen so ein bisschen zusammen, es bleibt schwierig. Ich bin trotzdem überzeugt, dass wenn man an was arbeitet, zu viel Mischen mit anderen Tätigkeiten wahrscheinlich nicht gut ist. Ich danke dir ganz herzlich. Ja. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, schicken Sie uns Kommentare und bis nächste Woche. Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.